starte gleich mal mit einer Frage. Wer von euch hat schon mal übers Auswandern nachgedacht? Oh, lauter unzufriedene Leute. Wer denkt denn aktuell übers Auswandern nach? Okay. Also nicht sehr viele. Ich hoffe, das wird sich ändern nach dieser Predigt. Denn es geht heute um das Thema Auswandern. Nicht das Auswandern in ein anderes Land, logischerweise, aber in eine andere Dimension, wenn man so will. Und zwar berichtet der Paulus davon in 2. Korinther Kapitel 5. Das wollen wir jetzt zusammen lesen, die ersten 10 Verse. Da geht es nämlich genau um das Thema Auswandern. Zweiter Korinther, Kapitel 5. Da wollen wir die ersten 10 Verse gemeinsam lesen. Und so mitlesen hier oben, wenn es so besser ist. Gut, 2. Korinther, Kapitel 5. Denn wir wissen, da spricht Paulus, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Vers 5. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Soweit den Bibeltext, den wir heute Schritt für Schritt auch durchgehen wollen, anhand von 4 Punkten. Und gleich am Anfang, um das ein bisschen in Kontext zu setzen, der Übergang, der passt mir nicht so richtig in dem 5. Kapitel. Kapitel sind ja auch nicht inspiriert. Aber da passt ab Vers 17 sehr gut zu dem Thema dazu. Deswegen möchte ich die Verse auch nochmal lesen, inklusive den Vers 1, also Kapitel 4, Vers 17. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und dann Vers 1. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Kapitel 5 beginnt mit dem Wörtchen denn, also es erklärt und erläutert die Verse davor. Paulus sagt hier, wir haben eine Perspektive der Ewigkeit. Denn wir wissen, wir haben auf dieser Welt nur eine Zeltwohnung. Und im Himmel, wie wir es gelesen haben, wartet ein Bau, ein Haus auf uns. Ich finde es sehr interessant, dass Paulus hier die Symbole nutzt, Zelt und Haus. Ein Zelt, eine Zeltwohnung, da denken wir vielleicht an Jakob, an Abraham, das Volk Israel, das umhergezogen ist, bis es versprochene Land dann eingezogen ist. Also wir waren kurzfristig immer an einem Ort und sind dann weitergezogen. Oder wir denken an das Camping, Sommerlager. Hätte gut vor 2 Wochen gepasst, die Predigt, als Camp Impact da war. Das sind alles kurzfristige Wohnungen. Also ein Zelt macht das aus. Man kann schnell aufbauen, man kann kurz drin bleiben und man kann es auch schnell wieder abbauen. Mit dem Haus, das dauert lange. Wer ein Haus schon mal selbst gebaut hat, ich nicht, aber wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das dauert lange. Viel Planung, viel Geld und es steht fest, es kann nicht bewegt werden. Es ist für langfristiges Wohnen ausgelegt. Und diese Beschreibung, Zelt und Haus, das ist ein Bild für die Kurzlebigkeit, die Glanzlosigkeit in dieser Welt. Und ich brauche es euch nicht zu sagen, aber das Leben hier, theoretisch gesehen, ist sehr kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Es wird nur eine kurze Zeit sein, ob du jetzt jung bist oder schon älter. Es ist wie ja, beim Zelten, wie vorhin erwähnt. Für einen Tag macht man das, maximal eine Woche, vielleicht sogar zwei. Startet schnell, aber ist auch schnell wieder vorbei. Und wenn dieser Abbruch geschieht, also jetzt angewandt auf unser Leben, dann haben wir ein Haus, so wie es so steht hier, das ewig ist. Es ist keine vorübergehende Übernachtung, sondern dauerhaft. Und anfänglich dachte ich, dass das Wort Zelt und auch Haus, dass das tatsächlich wörtlich gemeint ist, also dass es unsere Wohnung, unseren Wohnort beschreibt hier. Aber tatsächlich im Kontext beschreibt es unseren Körper, also unseren Leib. In manchen Übersetzungen steht dann deswegen auch, ich muss kurz gucken, ob es bei mir drin steht, genau im Vers 4, denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, also wird es schon mit hinzugefügt. Und in Kapitel 4, oder warum denke ich das, in Kapitel 4 beschreibt Paulus in den letzten, ab Vers 7 bis zum Ende des Kapitels, beschreibt Paulus die Leiden, die er hatte, die er im Körper, also in seinem irdischen Wesen zu erleiden hatte und wird es auch in den nächsten Versen tun. Und hier will er uns erinnern, dass unser Körper in diesem irdischen, in diesem kurzen Leben irgendwann abgebrochen wird. Er wird abgelöst durch einen geistlichen Körper. Ein Bau, ein Haus von Gott selbst gemacht und ewig. Und Gott ist es, der selbst diesen Bau macht. Er plant ihn und er hat ihn sich ausgedacht. Paulus schreibt dies als Erinnerung. Denn wir wissen, sind die ersten Worte, das ist sozusagen, er schreibt die Korinther an, die haben es nämlich schon mal gehört. Und zwar in 1. Korinther Kapitel 5, 15, Vers 35, da hat er es genau erklärt, ich lese die Verse nicht, aber da hat er es genau erklärt, was das mit diesem irdischen und mit diesem also natürlichen Leib und auch mit diesem geistlichen, mit dem zukünftigen Leib auf sich hat. Wir lesen später da noch ein paar Verse davon. Aber warum erinnert er die Korinther? Warum schreibt er das nochmal? Das ist ja die Frage, die wir rausfinden wollen. Er schreibt den Vers 1 als Basis, nenne ich das mal. Das ist auch der erste Punkt, als Basis. Zelt und Haus. Seht auf das Unsichtbare, auf das Ewige, nicht auf das Diesseitige. Weil, ihr wisst, das Leben ist wie ein Zelt, ist nur vorübergehend. Das ist die Grundlage, das will Paulus den Korinthern und auch uns dann sagen, das ist die Grundlage, die ihr kennt und die ihr auch wisst. Jetzt frage ich dich, frage ich euch, ist es bei dir auch so? Weißt du das, was du hier gelesen hast? Weißt du das? Glaubst du es auch tatsächlich? Bist du davon überzeugt? Ist es wirklich real für dich? Kannst du sagen, ja, ich bin mir zu 100%ig sicher, das kommt? Und die eigentliche Frage, die mich beschäftigt hat, die ich auch weitergeben möchte, ist es so real für dich, dass es eine Auswirkung auf dein Leben haben kann? Wir haben einige Lieder gesungen heute über die Freude. Macht es dich froh, an den Himmel zu denken? Oder ist es bei dir, wie bei mir manchmal, ich habe nur die Perspektive in diesem Leben, meinem Alltag, ich konzentriere mich stark auf das Leben, die Aufgabe, die ich zu tun habe, die Freuden in diesem Leben. Natürlich weiß ich und glaube, was danach kommt. Aber es hat oftmals wenig Auswirkungen auf meinen Alltag, auf mein Handeln. Ich nehme es nicht in Anspruch, meine Probleme oder mein Leben hier aus der Ewigkeitsperspektive anzuschauen. Aber Fakt ist, und das möchte Gott uns auch in die Erinnerung rufen, wir haben eine über alle Maßen, eine überschwängliche Herrlichkeit, die uns erwartet, die dich erwartet. Schaust du auf dein Leben aus der Ewigkeitsperspektive, also von oben im Lichte der Ewigkeit, oder schaust du ebenerdig drauf, also von dieser Erde drauf, auf deine Probleme, deine Sorgen, Nöte, aber auch auf deine Freuden? Zelt und Haus, das ist eine Basis, ist die Basis, das Basiswissen. In den nächsten Versen, da drückt Paulus seinen Wunsch aus, sein Sehnen. Und ich lese nochmal die Verse 2 bis 4. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. In diesem Zelt seufzen wir, sagte Paulus. Zelt, erinnert euch, das bedeutet dieser irdische Körper, in diesem Leben auf dieser Erde, gebunden auf die Erde. Was bedeutet seufzen? Ich lese vor, was die Definition ist. Als Ausdruck von Kummer, Sehnsucht, Resignation hörbar, tief und schwer ein- und mit klagendem Ton ausatmen, oft ohne sich dessen bewusst zu sein. Also, wir haben Kummer, wir resignieren, wir haben eine Sehnsucht nach Besserung. Und das äußert sich zum Beispiel durch dieses Ein- und Ausatmen. Also kein Ausatmen aus Freude, sondern wirklich ein klagendes Ein- und Ausatmen. Könnt ihr da mitfühlen? Könnt ihr das mitfühlen? Geht es euch auch manchmal so? Oder vielleicht gerade heute? Hast du vielleicht Kummer über Probleme, die du hast, Sünden, mit denen du vielleicht kämpfst und nicht so mit umgehen kannst, wie du es möchtest? Probleme vielleicht im Job, oder du hast Familienmitglieder, Kinder oder Eltern, die von ihm gehört haben, aber ihm nicht nachfolgen wollen. Wir beten zum Beispiel schon sehr lange für den Schwiegerpapa, dass er Jesus annimmt, und ich weiß, dass es Gottes Wille ist, dass er es annimmt. Aber bis jetzt hat er es nicht getan. Warum passiert dann nichts? Oder vielleicht betrifft es euch, sind es viele und schwere Anliegen in der Gemeindearbeit oder auch körperliche Beschwerden. Wieso trifft diese Krankheit gerade mich und gerade jetzt? Was hat das für einen Sinn? Und all das sind Dinge, die dich zum Seufzen bringen können. Und das ist nicht falsch, dass wir dadurch auch beschwert sind und dann auch eben seufzend ein- und ausatmen. Ich meine, Paulus schreibt es ja. Er schreibt, denn in diesem Zelt seufzen wir. Er spielt die Nöte nicht herunter. Du darfst das nicht so denken, stell dich nicht so an. Es läuft nicht alles rund von den äußerlichen Seiten her, von den äußerlichen Umständen, wenn du Jesus nachfolgst. Es gibt Nöte und die sind schwer und die tun weh. Und ich weiß, ich kenne eure Situation nicht. Ihr wisst ganz genau, was euch zu schaffen macht. Und das kann ich auch nicht alles nachvollziehen. Aber die gibt's und die sind schwer und die tun weh, diese Nöte. Und all das bringt Paulus in diesen Versen, bringt Paulus zu einer Sehnsucht, zu einem Wunsch nach Erlösung. Nach Erlösung aus diesem Körper, aus diesen Umständen. Und genau das beinhaltet ja auch das Thema Seufzen, das Wort Seufzen. Oh, wie wünschte ich, dass es doch besser wird. In Römer 8, da möchte ich drei Verse lesen, da wird es gut beschrieben. Und zwar Römer 8, Vers 20, vier Verse, 20 bis 24. da schreibt auch Paulus, dass es eben nicht unnormal ist, sowas. Römer 8, Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Wir sehnen uns danach, mit diesem neuen Körper, dem neuen Leib überkleidet zu werden. Das ist der Wunsch von Paulus. Das ist unser Wunsch. Und ein kleiner Einschub, weil es mich beschäftigt hat, vielleicht habt ihr euch auch die Fragen gestellt mit dem ganzen Thema überkleidet, entkleidet, nicht bekleidet. Was hat das eigentlich auf sich? Was ist da der Unterschied? Mit entkleidet meint der Paulus den irdischen Leib, also dass der irdische Leib stirbt. Der Körper stirbt, verwest, trennt sich von der Seele, vom Geist. Mit überkleidet meint er, dass wir einen neuen Leib bekommen, einen ewigen Leib, von dem wir in Vers 1 auch gehört haben. Und in Vers 2 heißt es ja auch, in diesem Leib seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit dieser Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Ich wünschte, dass ich so überkleidet werde mit diesem Leib, sagte der Paulus. Und in seinem ersten Brief an die Korinther, da hat Paulus das schon mal gesagt, das hatte ich eingangs auch erwähnt, da hat er das erklärt. Überkleidet bedeutet ein Austausch des Körpers vom Sterblichen auf dieser Welt zum Ewigen in der nächsten Welt. Das Wort unbekleidet, in manchen Übersetzungen steht nackt. Das bedeutet einfach, irdisch tot zu sein. Also nicht bekleidet bedeutet, gestorben zu sein. Das Zeltkleid ist abgelegt. Und so ist dann auch der zweite Teil von Vers 4 verständlich. Da schreibt er, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Also Paulus sagt, er will lieber nicht sterben, sondern jetzt gleich den neuen, den ewigen Leib bekommen. Also im Prinzip erwünscht sich, dass Jesus jetzt wiederkommt, während er noch lebt. Dann wird dieser sterbliche Körper, diese Umstände auf der Welt tatsächlich verschlungen vom Leben, verwandelt in diesen ewigen Körper. Gut, haben wir das Thema abgehakt? Was bringt es eigentlich jetzt? Warum reden wir darüber? In den Versen, da sagt Paulus zweimal das Gleiche aus. Ich will nicht hier auf der Erde bleiben. Ich will nicht. Ich will beim Herrn sein. Das ist eine innige Sehnsucht, die man, denke ich, auch nachspüren kann in diesen Versen. Sein Wunsch. Frage an dich, sehnst du dich auch, wie Paulus, nach der Erlösung dieses Körpers? Sehnst du dich auch nach Gott? Vielleicht hast du Ähnliches durchgemacht wie der Paulus. Oder auch die Dinge, die genannt werden im Kapitel 4. Ich lese einmal ganz kurz ab Vers 8. Wir werden überall bedrängt. Wir kommen in Verlegenheit. Wir werden verfolgt, werden niedergeworfen, tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher. Vielleicht hast du, wie ich schon mal erwähnt habe, eine Krankheit, die dir das Leben schwer macht. Oder Beziehungen, Familie, Lebensumstände, die dir das Leben schwer machen. Und all das kann einen Wunsch, eine Sehnsucht generieren, ähnlich wie bei Paulus, dass dieses Leben eben doch endlich vorbei ist, um beim Herrn zu sein. Dass wir erlöst werden davon, dass alles besser wird. Nochmal ein kurzer Einschub, weil die Frage habe ich mir auch gestellt, die stelle ich euch auch. Was ist, wenn ich keine Sehnsucht nach dem Himmel habe? Wie ich schon mal erwähnt habe, ich stelle manchmal fest, wenn du mich jetzt fragen würdest, mal voll im Alltag drin, ja, sehnst du dich jetzt gerade nach dem Himmel? So würde ich vielleicht sagen, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ist es ganz okay, so passt so. Ich will eigentlich jetzt nicht unbedingt weg. Ich seufze eigentlich nicht. Grundsätzlich zum Text. Der Text will nicht sagen, das will ich auch bewusst sagen, du musst Sehnsucht nach dem Himmel haben, sonst stimmt was nicht mit dir. Aber mich hat dieser Aspekt trotzdem wachgerüttelt. Und zwar die Frage, hat diese Basis, also das temporäre Zelt, das ewige Haus dort im Himmel, hier nicht daheim zu sein, dort daheim zu sein, hat das einen Einfluss auf mein Leben? Ob ich jetzt sage, ich habe Sehnsucht nach dem Himmel oder nicht, hat das einen Einfluss auf mein Leben? Welche Auswirkungen hat die Tatsache, dass mein eigentliches Zuhause bei Jesus ist und dass alles auf dieser Welt vergänglich ist? Geht es mir vielleicht auf der Erde so gut, dass ich Jesus vergesse, dass Jesus nicht das Ziel ist, und ich sage das bewusst auch zu Gläubigen, dass Jesus nicht das Ziel ist am Ende, sondern nur eine Begleiterscheinung. Ich bin mit Jesus unterwegs, hier und jetzt im Alltag, aber nicht bewusst unterwegs zu Jesus hin in der Ewigkeit. Vielleicht ist es in deinem Leben auch relevant. Und dann stelle ich die Frage nochmal, welche Auswirkung hat die Tatsache, dass Jesus eine Wohnung bereithält, dass das tatsächliche Zuhause im Himmel ist und nicht hier auf der Erde? In den Versen 2 bis 4 hat Paulus also seinen Wunsch dargestellt, wird sein Wunsch deutlich, der sich auf der Basis stützt, dass wir einmal einen neuen Leib bekommen. In Vers 5 bis 8 spricht er nun darüber, dass er getröstet ist. Warum braucht der Paulus eigentlich Trost? Ja, eben weil dieser Wunsch noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Die Sehnsucht nach dem Himmel, die wurde noch nicht gestillt. Und genau dieser Aspekt des Trostes macht meines Erachtens nach unseren Gott wirklich groß. Er hat nicht nur zum einen eine Ewigkeit bereitet, einen ewigen Körper, sondern er schenkt uns auch Trost, bis es soweit ist. Er kümmert sich uns im Leben hier, aber auch im jenseitigen Leben. Und in Vers 5, da schreibt der Paulus, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott. Wozu bereitet? Ja, zu diesem Leben, das beschwerte Leben, das durch die Sünde, auch durch die Lebensumstände beschwert ist und damit auch verbunden, dieses Leben mit der Hoffnung auf die Erlösung. Also im Prinzip hat er uns bereitet für dieses Leben und danach zum Leben im Himmel. Also im Prinzip die Basis, von der wir in Vers 1 gelesen haben. Bereitet hat er uns aber auch zu einem Alltagsleben, wie es in Kapitel 4, Vers 7, ihr merkt, die Kapitel gehören eigentlich zusammen, Kapitel 4, Vers 7 auch genannt wird. Ich lese den Vers 7 nochmal. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also wir haben, steht es da, einen schwachen, in irdischen Gefäßen, einen schwachen, einen verletzlichen, einen alternden Körper, damit wir nicht auf die Idee kommen, wir könnten Gott in irgendeiner Art und Weise von uns selbst heraus befriedigen, sondern damit wir, das ist das Ziel, uns an ihm festklammern und ihm die Ehre geben. Gott hat uns dazu bereitet. Und es ist, und ich weiß, dass das sich vielleicht schwierig anhört von jemandem, der nicht so viel durchgelitten hat wie du jetzt vielleicht, aber auch dazu hat uns Gott bestimmt. Das ist sein Wille, dass wir in diesem leiblichen Körper bleiben, bis er wiederkommt oder wir eben vorher sterben. In Vers 5 heißt es weiter, dass er uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Unterpfand, das bedeutet so viel wie Anzahlung, Und die Garantie, das ist eine Garantie, dass der volle Betrag noch gezahlt wird. Die Erlösung der Seele ist für alle, die sich Jesu Eigentum nennen, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser kennengelernt haben, die ist schon geschehen. Und wenn du die Erlösung des Körpers, die steht ja noch aus. Wir sind noch hier in diesem Körper. Und dann ist diese vollkommene, erfüllte Gemeinschaft mit Jesus. Und dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt und ist, ist deshalb die Garantie, das Siegel und die Erinnerung, dass das Beste noch kommt. Also dass dieser Wunsch, diese Sehnsucht, wenn vielleicht auch nicht zu Lebzeiten, erfüllt wird. Und das hat den Paulus getröstet und deswegen darf es auch uns trösten. Das ist ein Teil des Trostes, den der Paulus hatte. Wenn wir aber über den Heiligen Geist auch sprechen, da ist er nicht nur Unterpfand, er ist auch der Heilige Geist selbst. Also er ist das Heil der Gottheit, er ist Gott. Und er ist in uns und bewirkt natürlich auch etwas. Und darauf ging der Paulus, also ihr seht, er hat sehr viel an die Korinther geschrieben, das baut alles aufeinander auf, in Kapitel 3 auch ein. Zwei Verse möchte ich vorlesen, die Verse 17 und 18, Kapitel 3, Vers 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also durch den Dienst des Heiligen Geistes werden wir hier auf dieser Erde schon Stück für Stück verwandelt. Verwandelt in das Ebenbild Jesu Christi, so sagt es der Vers. Natürlich wäre es schöner, sofort beim Herrn zu sein, aber die Verwandlung in sein Ebenbild, die gibt uns die Möglichkeit, ihm hier auf Erden, schon in diesen schwachen Körpern, Ehre zu geben. Anderen Menschen von Jesus zu erzählen, wie wir es heute gehört haben, zu Jesus zu führen. Anderen Menschen in ihrem Glauben zu stärken, in ihrer Lebenssituation zu ermutigen, zu trösten und immer wieder auf Jesus hinzuweisen. Sei es hier nach dem Gottesdienst in den Gesprächen, sei es im Hauskreis, sei es bei privaten Besuchen. Wir dürfen also getrost sein, weil Gott uns für dieses Leben vorbereitet hat und bereitet hat. Inklusive der Schwierigkeiten, inklusive der Feindschaften, damit wir ihm darin Ehre geben. Wir dürfen getrost sein, weil Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, der uns verwandelt und der uns aber auch die Kraft gibt, die Liebe Gottes zu leben und die Versicherung für die Ewigkeit bei Gott ist. Was ich aber auch noch erwähnen will, ist, wir dürfen grundsätzlich nie vergessen, warum wir eigentlich, das ist ja der Grund, warum wir hier sind, welch ein unglaubliches Geschenk es ist, dass wir überhaupt eine Hoffnung haben. Ich mache mir nicht so viel darüber Gedanken, aber was für ein Geschenk ist es, dass wir überhaupt eine Hoffnung haben können. Wir haben eine Sehnsucht, einen Wunsch nach Verbesserung, nach Erlösung. Wir haben aber tatsächlich auch eine Hoffnung, dass dieses eintritt, dass diese Erlösung eintritt. Es ist kein leerer Trost, es ist ein Trost mit Substanz, ein Trost, der erfüllt. In Sprüche 14, Vers 32 heißt es, der Gottlose wird durch seine Bosheit gestürzt, der Gerechte aber ist auch im Tod getrost. Ein gläubiger Christ kann also sagen, dass er im Angesicht des Todes getrost sein darf. Weitere zwei Verse, die ich vorlesen möchte, Römer 8, Vers 24 und 25. Denn auch auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft man auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Also wir glauben, dass diese Hoffnung real ist. Und wir wissen deshalb, dass es eintreten wird. Es gibt ein Happy End. Das ist ein Trost. Das ist der Trost. Kein Trost hat aber der, der in diesem Leben auch beschwert ist und sehnsüchtig auf Besserung wartet, aber keine Hoffnung auf die Erlösung hat. Einen Wunsch hat, aber keine Aussicht. Gehörst du vielleicht noch dazu? Bist du vielleicht ohne Hoffnung unterwegs? ohne Hoffnung, die wirklich trägt. Vielleicht nur die Hoffnung auf bessere Zeiten, aber ohne wirklich zu wissen, dass es wirklich besser wird. Du wandelst vielleicht im Schauen, aber nicht im Glauben. Alles, was dir Hoffnung geben kann, ist das, was du siehst. Klammerst dich vielleicht an Freunde fest, an deinen Job, an deine schulischen Leistungen. In dem Lied, das hat mir gefallen, stand irgendwas mit glatten Schalen. Ihr wisst, was ich meine. Glatten Schalen von Ruhm und Zahlen und so weiter. Hältst du dich vielleicht daran fest? Oder an dein Haus, an deine Familie, um Erfüllung zu finden? Das kann schnell vergehen. Und dann hast du keine Hoffnung mehr, die dich trägt. Keine bleibende. Also die Frage im Prinzip, hast du Jesus dein persönliches Leben schon übergeben? Hast du ihn gebeten, dir deine Sünde zu vergeben und hast du sein Geschenk der Erlösung angenommen? Später in diesem Kapitel 5, da spricht Paulus genau dich an und sagt in Vers 20, im zweiten Teil, so bitten wir dich nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. So bitte ich dich nun, lass dich versöhnen mit Gott. Das sagt Gott zu uns und sagt Gott zu dir, lass dich versöhnen mit Gott. Nimm dieses kostenlose Geschenk an. Er wartet tatsächlich auf dich. Mach es heute konkret, nutze die Gelegenheit, auch die Gelegenheit vielleicht hier des Gemeindegrillens. Und wenn du diesen Schritt gehen möchtest, da stehen auch dann Menschen hier, die mit dir beten dann später. Oder geh auf jemanden zu, den du kennst, der Jesus lieb hat. Die Verse 6 und 7. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht in Schauen. Also das Wissen, dass Gott Paulus für dieses Leben bereitet hat, mit all seinen Freuden und Leiden, das lässt Paulus alle Zeit getrost sein, so schreibt er das. Auch, dass der Heilige Geist unser Unterpfand ist für die ewige Hoffnung. Und das soll auch uns trösten. Das möchte ich euch weitergeben, das möchte ich mir weitergeben. Wenn du in Not bist, wenn du vielleicht wenig irdische Hoffnung siehst, oder wenn dir scheinbar nur schlechte Dinge passieren. Und zu Recht wirst du vielleicht sagen, ja, wie kannst du das sagen, Gregor? Du hast doch keine Ahnung, du bist noch jung. Ich fühle mich noch jung. Die Krankheit, die mich jetzt überfällt, die kennst du doch gar nicht, was das für Schmerzen in mir verursacht. Diese Krankheit, obwohl mich Menschen brauchen. Oder die Schmerzen, die das Leben meines Ehepartners in mir verursachen. Oder meine Kinder verursachen. Und ja, das stimmt sicherlich, das stimmt. Vers 6b sagt aber, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim im Herrn. So spreche ich dir zu, was Gott uns zuspricht. Das wahre Daheimsein, das kommt noch. Die vollkommene Freude, die vollkommene Erlösung. Und das spendet Trost. So steht es hier. Und der Glauben ist das, was uns diese Hoffnung als Gewissheit gibt. Im bekannten Vers, also Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Bist du wirklich überzeugt von der Tatsache, dass wir im Himmel einen neuen Körper von Gott haben? Nicht mit Händen gemacht? Wie ich schon mal erwähnt habe, wenn das bei dir vielleicht auch manchmal oder grundsätzlich, wenn da Zweifel da sind, dann nimm es mit als Gebetsanliegen, dass du das Gute am Ende des Bösen sehen kannst. Oder wenn du es im Herzen weißt und auch eigentlich überzeugt bist, aber es im Alltag nicht Realität wird, wenn es dich nicht verändert, dass Gott dir wirklich diese Augen für die Herrlichkeit öffnet, die uns erwartet. Und dass du damit auch getröstet wirst, getröstet sein kannst in dieser Zeit. Zum Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, schreibt ein Kommentator, im Angesicht der letzten Dinge, nicht im Angesicht der unmittelbaren Realität zu leben. Also im Angesicht der letzten Dinge, nicht im Angesicht der unmittelbaren Realität zu leben. Wir wissen also inzwischen, dass wir einen ewigen Leib bekommen werden, obwohl wir jetzt noch in diesem Körper sind. Das ist die Basis, von der wir gehört haben, Vers 1. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, haben wir den Wunsch, die Sehnsucht nach dieser Erlösung, gleichzeitig auch den Trost. Und der Vers 8, der fasst das ganz gut zusammen. Da steht, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Wir sind getrost. Wir sind motiviert. Wir bekommen die Kraft, jeden Tag mit und für Jesus zu leben und wünschen uns aber gleichzeitig, auszuwandern. Ich glaube, das Wort auswandern wird nur in der Schlachterübersetzung verwendet. Bei anderen steht, ausheimisch zu sein von der Welt oder den Leib zu verlassen. Wir wollen zu der neuen Heimat, zu einem besseren Leben, zu einem sicheren Leben. Und auswandern heißt ja eigentlich, ich komme von einer Heimat, gehe in eine andere Heimat. In Vers 8b steht da tatsächlich, dass wir sind getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Das heißt, hier sind wir nicht daheim. Wir wollen daheim sein mit Gott. Das ist unser wahres Zuhause. Und das ist für mich, gebe es ehrlich zu, nicht so richtig vorstellbar in diesem menschlichen begrenzten Denken, was das wirklich bedeutet. Wir können ja nur in dieser Dimension denken, dass wir hier sind. Wir machen aber hier auf Erden nur ein Zeltlager. Das eigentliche Zuhause, der eigentliche Wohnort ist tatsächlich im Himmel. Wenn jetzt dein Herz sprechen könnte, was würde es oder schreiben können? Was würde es schreiben, was würde es sprechen? Ist dir das bewusst, würdest du es auch so formulieren? Ja, ich wünsche mir auszuwandern, um bei Jesus zu sein, um daheim zu sein. Egal, wie du dich manchmal fühlst, der Himmel, wo Gott ist, das ist das eigentliche Zuhause. Und das war Gottes Ziel von Anfang an, Gemeinschaft, vollkommene Gemeinschaft mit den Menschen. Und nun ist es halt eben nur denen vorbehalten, wenn man das so sagen kann, die das auch wollen, die auch Ja sagen zu diesem Angebot. Und lass dich daran erinnern, auf Basis dieser Verse, und lass dich auch dazu ermutigen, das ist wirklich das Ziel am Ende. Wenn du jetzt sagst, ja, davon bin ich überzeugt, oder auch nicht, trotzdem schreibt Paulus auch dir den Vers 9, darum suchen wir unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Also kommend vom Vers 8, darum befleißigen wir uns, darum beeifern wir uns, darum ist es unser Ziel, Gott wohlzugefallen. Herr, ich möchte dir gefallen, das soll unser tägliches Ziel sein. Ich möchte dir Ehre machen. In Philipper 1, Vers 20, da schreibt der Paulus, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Also da merken wir, dass es Paulus Ziel war, dass Gott hochgepriesen wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aus meiner Sicht, allein diese bisherigen 9 Verse, die haben uns schon genug Grund gegeben zum Preisen. Ich erinnere euch nochmal, Gott hat uns den himmlischen Bau, den ewigen Körper vorbereitet. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Er verspricht uns eine ewige Heimat bei ihm und er tröstet uns auch, bis es soweit ist. Er hat uns das Geschenk der Erlösung gegeben. Und deshalb darf unser Leben bestimmt sein von der Frage, wie kann ich dir gefallen, Herr? Wie kann ich die Ehre machen mit meinem Leben? Ich darf ihm Ehre geben, weil ich es kann. Nicht aus mir selbst heraus, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Also egal, wie deine Lebenssituation bist, ob du daheim bist oder nicht daheim. Daheim, vielleicht, ich würde sagen, fast schon daheim aufgrund vielleicht deines Alters oder einer schweren Krankheit oder noch nicht daheim, in Anführungszeichen, weil du noch relativ jung bist und dein ganzes Leben vor dir hast. Es sollte kein Unterschied sein. Wir wollen uns befleißigen, unserem Herrn wohlzugefallen. Als Antwort auf sein Handeln, auf sein Tun, aus Dank. Und ein weiterer Grund, unserem Herrn wohlzugefallen, wird in Vers 10 genannt. Den nennt der Paulus auch bewusst. Ich lese den Vers nochmal. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei Gutes oder Böse. So, Paulus erinnert die Korinther hier an ein Ereignis, das sich nach dem Ablauf dieser Welt ereignen wird, geschehen wird, der Richterstuhl Christi. Das ist sozusagen ein Gericht, welches über den Lohn, aber auch den Schaden eines gläubigen Christen entscheiden wird. Darüber hat er den Korinthern bereits schon geschrieben, im ersten Brief, in Kapitel 3. Da lese ich Vers 13 und 15 als Erinnerung. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und auch an weiteren Stellen schreibt der Paulus, dass jeder Gläubige sich vor Gott verantworten muss. Also es war nichts Neues, nichts Unbekanntes, was er hier schreibt, dieser Richterstuhl. Jedes einzelne Werk, welches du für Jesus auf der Erde getan hast, wird da beurteilt. Und wenn es nicht durch das symbolische Feuer verbrennt, dann resultiert daraus Lohn. Und wenn es verbrennt, dann war dieses Werk, das du vielleicht äußerlich für Jesus getan hast, für Jesus äußerlich, aber nicht wirklich innerlich. Da werden dann die Motive, mit denen ich Jesus gedient habe, wirklich ans Licht kommen. Und zwar bei jedem einzelnen Dienst. Ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele, Putzdienst, bei jedem Dienst an deinen Kindern, wie du mit ihnen umgehst, an meinen Ehepartner, bei meiner Arbeit, bei jedem einzelnen Dienst hier in der Gemeinde, bei jedem Evangelisationsdienst. Ob du 5 € spendest oder 5.000 €, Gott kennt deine Motive und das wird da auch offenbar werden. Wenn Gottes Ehre nicht im Vordergrund steht, dann wird es verbrennen. Und da geht es dabei nicht um den Eintritt in die Herrlichkeit, in den Himmel oder nicht. Da geht es auch nicht um Aufwiegen, Vergleichen von guten und bösen Taten, sondern es geht um den Lohn, die Belohnung oder entsprechend auch die fehlende Belohnung, welche wir im Himmel bekommen. Und es ist eine sehr faire Bewertung. Da ist egal, woher du kommst, wie viel Geld du hattest, wie körperlich fit du bist oder warst. Am Beispiel der Witwe aus dem Neuen Testament ist es sehr offensichtlich. Die spendet, sie gab alles, was sie hatte und dafür wurde sie voll belohnt oder wird sie voll belohnt. Wie reagierst du, wenn du das hörst, dass jedes einzelne Werk offenbar gemacht wird, also offen dargelegt wird? Gibt es dir vielleicht ein mulmiges Gefühl? Oh weh, da wird sicherlich vieles verbrennen. Das kann sein. Ich glaube, da werden wir uns schon wundern, was da alles verbrannt wird. Da geht es nicht um die Menge, sondern um die Qualität, um die Motive des Dienstes. Das soll uns aber jetzt nicht in Angst und Panik versetzen oder in Aktionismus auslösen. Oh, wird es verbrennen oder nicht? Oh, ich muss jetzt viel für Jesus tun, damit höchstens irgendwas übrig bleibt. Es soll dazu dienen, was in Vers 9 steht, und da steht, dass wir unsere Ehre darin suchen, dass es unser Ziel ist, unserem Herrn wohlzugefallen. Also, dass wir uns auf ihn fokussieren, auf ihn richten, auf ihn, an ihm orientieren. Dass wir unsere Beziehung zu Jesus jeden Tag stärken lassen, indem wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben. Das heißt, dass wir wirklich durch seine Kraft unsere Dienste tun. Und diese Verse zeigen, wie wichtig es Gott ist, wie ich es meine und dass ich es wirklich aus Liebe zu ihm tue. Nicht wie es aussieht, was andere vielleicht denken, wie sie mich sehen oder was sie gut finden. Also dieses ihm wohl zu gefallen, Gott wohl zu gefallen, ist eine Folge. Deswegen der vierte Punkt auch die Folge. Die Folge des Wunsches, bei ihm in Ewigkeit baldmöglichst zu sein. Wie sieht es in deinem Leben aus? Kannst du aus Überzeugung und auch voll Freude sagen, ich suche meine Ehre darin, dass ich Gott wohlgefalle? Und wenn es nicht so ist, oder wenn dir vielleicht jetzt auch kleine oder große Bereiche einfallen, wo das nicht der Fall ist, dann sollen dich diese Verse wirklich, dich und mich, ermutigen, aber auch ermahnen, unseren Fokus wieder zurechtzurücken. Von diesem Leben, von uns selbst zurück auf den Herrn. Dass wir eben diese Ewigkeitsperspektive haben, wie es in Kapitel 4, Vers 18 heißt, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Abschließend, liebe Geschwister, wir sehen das Sichtbare jeden Tag vor uns. Das ist eine Realität, die wir nicht wegdenken können und auch sollen. Aber lasst uns auf das Unsichtbare schauen, auf unseren Herrn Jesus. Und damit verbunden auch die Ewigkeit mit ihm. Die Ewigkeit in einem neuen Körper, diese Basis, die wir besprochen hatten, die wirklich als Basis in unserem Leben sein darf. Glaubst du das? Haben diese Tatsachen wirklich Auswirkungen auf deinen Alltag? Unser Wunsch ist es und soll es sein, dass wir dieser Ewigkeit mit Freuden entgegenkommen. Weil es so viel besser im Himmel sein wird, so viel besser. Und weil wir mit unserem Erlöser zusammen sein werden. Und Gott spende dir Trost, das sagt er zu, spende dir Trost, bis es soweit ist. Er will in deinem Leben der Tröster sein, der dir hilft, wirklich durch sämtliche Schwierigkeiten hindurchzukommen. Und die Folge, wie wir es eben gehört haben, ist eben ein Leben in der Nachfolge Jesu. Ein Leben zu Gottes Wohlgefallen. Lasst uns hierzu ermutigt werden, jeder von euch, lasst uns aber auch gegenseitig dazu ermutigen. Amen. Ich würde zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass du den Paulus inspiriert hast, das aufzuschreiben. Und dass es damals Auswirkungen hatte und Relevanz hatte, aber dass es genauso auch Auswirkungen und Relevanz hatte zu heute bei uns. Danke, dass du uns so viel schenkst. Wir haben das heute früh im Abendmahl gefeiert und daran gedacht. Und noch viel mehr auch in unserem Alltag und auch die Zukunft, die uns erwartet. Danke dafür, Herr. Und so wollen wir dir auch danken für den Trost, den du uns schenkst, wenn es Schwierigkeiten gibt, kürzere oder längere Schwierigkeiten. Und ich danke dir, dass diese Zukunft bereit ist für uns, dass wir das auch wirklich erkennen dürfen und dass du uns auch helfen willst und möchtest, dass es auch in unserem Alltag Realität wird, dass es kein reines Wissen ist, sondern dass es ein Glaube ist, der Auswirkungen auch hat. Und ich möchte dich auch bitten, für die vielen oder auch wenigen Dinge in unserem Leben, die dir noch nicht untertan sind, die wir dir nicht untergeordnet haben, Herr, dass wir das bereinigen und dass wir ja ein Leben dir zur Ehre in deiner Nachfolge leben, Herr, weil du so viel getan hast für uns, weil du bist, der du bist. Amen.